Und da kriegt man natürlich auch gewisse Vorgaben mit, ab welcher Grenze oder ab welcher Zone man dann halt eben wahrscheinlich in den Bereich kommt von seiner Schwelle. Das wiederum kann aber in der Höhe auch komplett wiederum abweichen.
Threshold-Läufe sind für viele Läuferinnen und Läufer ein Geheimnis. In unserer neuesten Folge erklärt Hindernisläufer Karl Bebendorf, wie diese Technik seine Ausdauer verbessert und warum die genaue Kontrolle von Laktat und Herzfrequenz dabei entscheidend ist.
Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Cool, dann ja, herzlich willkommen, Karl.
Schön, mal wieder hier zu sein.
Ja, es freut mich, dass du mal wieder im Podcast mit am Start bist. Und wer deine sozialen Kanäle verfolgt, der weiß, dass du momentan im Trainingslager bist, und zwar in Dolstorm in Südafrika. Aber bevor wir darauf eingehen, würde ich gerne einfach nochmal einen kurzen Rückblick auf die Saison 2024 werfen. Bronzemedaille bei den Europameisterschaften, dann die Saison beendet auch nochmal mit einem sehr, sehr starken Rennen im goldenen Oval, im Prinzip bei der Stadioneröffnung in Dresden. Was ist denn so dein jetzt nochmal rückblickend Resümee für die vergangene Saison?
Also um das mal kurz zu fassen, es war ein sehr, sehr turbulentes Jahr mit vielen Höhen und Tiefen, wie es eigentlich nicht turbulenter hätte sein können. Trotzdem, rückblickend kann ich sagen, es war ein sehr erfolgreiches Jahr für mich. Ich war sehr zufrieden und glücklich, so wie es war trotzdem. Habe aber auch wieder viele nicht so schöne Dinge erlebt, wo ich wieder draus lernen kann und die mich auch nachträglich bekanntlich stärker machen. Also wie es halt so ist immer, wenn man Rückschläge erleidet, entweder man gibt auf oder man kämpft weiter. Und ja, ich bin halt ein Typ, der eben solche negativen Erlebnisse, Erfahrungen, was auch immer, eben ins Positive umwandelt und dann halt eben versucht, im nächsten Jahr noch besser zu werden.
Was war vielleicht so dein größtes Learning aus der vergangenen Saison?
Ich würde eher sagen, das Positive, dass ich wirklich mich von Jahr zu Jahr viel, viel mehr professionalisiert habe, einfach von 100% Athlet zu sein, das ist halt einfach so ein bisschen auch ein Prozess, der über mehrere Jahre geht. Der fängt mit dem Aufstehen an und endet eigentlich mit dem Schlafengehen und natürlich, ja, über Ernährung, über das Training an sich, Regeneration, das sind so viele Prozesse und da, ja. Und wenn man sich da ein bisschen rein vertieft und immer noch mal mehr nach irgendwelchen Schwachstellen sucht oder was man halt verbessern könnte, dann wird man immer was finden und das ist halt so das, wo letztes Jahr eigentlich schon fast alles funktioniert hat und ja, ich halt auch wirklich gemerkt habe, was halt möglich ist und da bin ich eigentlich schon sehr stolz drauf, dass mir das so weit gelungen ist, da ich ja wirklich die letzten 9 Jahre immer wirklich alleine war und ja, da kommt natürlich nicht viel Ablenkung teilweise ins Spiel, dass man halt immer so ein paar Faxen beim Training macht. Das hat was Gutes, aber ist halt dementsprechend auch hart. Aber dass man dann halt wirklich durchzieht und sich immer wieder aufs Neue halt raufrafft und durchzieht sein Training, was auch immer, was dazugehört, ist auf jeden Fall was, was mich sehr geprägt hat. Und ich denke, wir werden später noch darauf zukommen, wie es jetzt läuft.
Ja, definitiv. Und was war, so sagen wir jetzt auch nochmal so rückblickend, so ein Ziel, was du dir dann für 2025 vorgenommen hast? Weil es gibt ja immer Bereiche, die man noch so ein Stück weit optimieren kann. Und ist da vielleicht so ein Punkt, der da besonders hervorgestochen ist?
Ich würde eher sagen, so auf die Trainingsinhalte, da gibt es halt einiges, was ich halt jetzt noch mehr vertiefen will. Also beim Hindernislauf, das ist natürlich eine Ausdauerdisziplin, die auch sehr mit viel Kraft verbunden ist. Und wer meine Historie so ein bisschen kennt, der weiß, dass ich eigentlich von der Mittelstrecke komme und dementsprechend halt immer so ein paar Defizite hatte, was so die Grundlagenausdauer angeht oder die Härte dann hinten raus. Und das ist nach wie vor ein großer Punkt, wo ich an mir feile und arbeite, eben, dass ich meine sogenannte Schwelle ein bisschen nach oben schiebe und halt einfach ein starkes, massives Fundament habe, wovon ich halt lange zehren kann auf so einer 3000 Meter Hindernisstrecke, um möglicherweise dann halt hinten raus noch richtig Druck machen zu können. Und das hat mir letztes Jahr schon ziemlich die Augen geöffnet, was da so möglich sein kann und was möglich ist. Aber es gibt nach wie vor immer noch so viel, was ich da perfektionieren kann, beziehungsweise weiter dran arbeiten kann. Das hat teilweise nichts mit Perfektionismus zu tun, sondern einfach nur mit dauerhaftem Improvement, dass man halt weiter an dieser Schwachstelle arbeitet, was es halt eben bei mir ist. Und da kommt mir natürlich auch irgendwo mein Alter entgegen, weil ich halt auch gemerkt habe, dass ich von Jahr zu Jahr da halt auch ein bisschen robuster wäre, schneller regeneriere und ja, mein Herz irgendwo auch älter wird. Und das kommt mir halt gerade in so einer Ausdauersportart echt entgegen. Und es ist ein Mix aus der Zeit und dem, was ich halt täglich tue.
Ich glaube, die letzte Folge, die wir zwei gemeinsam aufgenommen haben, war auch zu einem Zeitpunkt, da warst du in Dörstrom in Südafrika im Trainingslager. Kann das sein?
Ich war in Kenia gerade.
In Kenia?
Ja, das war, glaube ich, genau vor 2 Jahren.
Ja, ja, da tatsächlich unter freiem Himmel hatten wir auch die Folge aufgenommen. Ich erinnere mich, weil Richtig. Ich glaube auch, dass WLAN da besser war. Dieses Jahr, ich habe es angesprochen, nicht Kenia, sondern in Südafrika. Ja. Erzähl vielleicht mal so ein bisschen was zu den Gegebenheiten jetzt in Südafrika vor Ort. Dörstrom wird jetzt nicht jeden Begriff sein. Warum reist ihr gerade dahin und wie sind so insgesamt vielleicht so die Bedingungen vor Ort?
Also Dörstrom ist auf jeden Fall richtig im Kommen, beziehungsweise es ist ein richtiger Hype, wenn man halt hier rumläuft. Klar, das ist jetzt nicht wie Kenia, dass jetzt so viele Einheimische früh um 6 die Straßen hoch und runter rennen. Also einheimische Läufer sieht man hier relativ selten, muss ich sagen. Aber hier sind halt locker, wenn ich schätzen muss, 50 Norweger. Und halt allgemein die ganzen skandinavischen Länder, die sind hier sehr, sehr stark vertreten, gerade zu der Zeit, weil ja bei denen ist es nicht wie in Deutschland so um die 0 Grad und ein bisschen Regen. Da sieht die Welt teilweise ein bisschen anders aus gerade. Und dementsprechend sind hier locker 150, 200 Läufer in diesem kleinen Dorf. Das ist jetzt echt keine große Stadt. Also ich stelle mir immer wieder die Frage, wenn ich halt hier rumlaufe, wieso kommen genau hier an in diesem Ort so viele Leute aus der ganzen Welt.
Ja.
Aber das ist ja nun wirklich schon so seit über 20 Jahren, dass das ein Begriff ist, dieser Ort hier. Er ist halt auf 2000 Meter gelegen. Das ist so in Südafrika somit eines der höchsten Orte, die es hier gibt. Also klar, es gibt auch irgendwelche Berge, die vielleicht noch höher sind. Aber zumindest, wenn man von einem Plateau spricht, ist das hier schon eines der wenigen Orte, wo man halt gut leben kann und wo es halt auch einfach sich gut leben lässt. Also wenn man halt hier mal durch die ganzen anderen Orte fährt, wir fahren ja auch oft zu so einem Track, der ist halt 1 Stunde 50 entfernt. Also das ist jetzt ein bisschen was anderes wie in Potchefstroom, wo man halt hier ein High-Performance-Institut hat und da mehrere professionelle Anlagen auffindet. Das ist halt hier wirklich sehr ländlich und dörflich. Hier kann man wirklich nur laufen. Er hat halt ein Gym und paar Restaurants und einen Kaffee und das war es halt eigentlich. Also da ist jetzt nicht mit großen Regenerationsmaßnahmen wie ein Eisbad oder was weiß ich. Hier ist wirklich gar nichts. Also hier hat man seine Unterkunft und Natur. Und ja, das ist halt so ein bisschen, was es für den einen oder anderen schwer macht, weil es halt schon sehr einfach ist hier. Zum anderen ist es halt auch echt schön, um mal runterzukommen, beziehungsweise sich halt wirklich nur auf den Sport zu konzentrieren. Und ich fühle mich inzwischen sehr wohl hier. Ich glaube jetzt schon seit mein 5. oder 6. Mal hier in Dörstrom. Genauso oft war ich auch schon in Potchefstroom, aber es kann man wirklich nicht vergleichen. Das ist ein großer Unterschied. Also Potchefstroom, wenn ich für die, die es nicht wissen, das liegt ungefähr so auf 1300 Meter, ist ungefähr von Johannesburg die andere Richtung, wie wir gerade eben von Johannesburg entfernt sind. Also uns trennen ungefähr so um die 4 Stunden Autofahrt. Und ja, die ersten 2 Wochen, die ich jetzt schon hier war, hat es halt jeden Tag geregnet. Das kann halt auch vorkommen. Und jetzt ist aber wahrscheinlich die Flaute abgeschlossen und wir haben jetzt täglich Sonnenschein und um die 25 Grad Höchsttemperatur. Das klingt erstmal sehr angenehm, aber auf 2000 Meter sind ein paar andere härtere UV-Strahlen am Start. Dementsprechend muss man sich da wirklich auch sehr, sehr gut eincremen. Also das knallt schon ordentlich auf die Haut, wenn man hier in der Vormittagszeit laufen geht.
Aber es ist schon spannend, wenn du sagst, okay, es ist wirklich ein kleines Dorf, weit weg von allem und so die Infrastruktur ist jetzt auch nicht vergleichbar mit der, die in Potchefstroom gibt, weil das ist ja wirklich, die haben eine große Uni, das ist ja schon eine Stadt und man hat im Prinzip fußläufig den Grastrack, man hat noch ein weiteres Stadion da und eben auch Möglichkeiten auf der Straße zu laufen und dass sich da, ich sag mal so, ein internationaler Trainingslager-Hotspot entwickelt, ergibt Sinn oder ja, kann man nachvollziehen. Dörstrom ist schon spannend, wenn das wirklich so ein kleiner Ort ist, weit weg von allem, ist schon, schon eine interessante Geschichte, wie es dazu gekommen ist, dass da plötzlich ganz Nord- und Mitteleuropa ins Trainingslager hinfährt. Also
auf jeden Fall
wäre vielleicht mal so auch noch mal so ein Punkt für eine andere Podcast-Folge. Aber du hast angesprochen, diese 2000 Meter, diese Höhe ist wirklich wichtig und vielleicht auch gerade, dass es so ein bisschen ab vom Schuss ist, dass man sich auf das Training konzentrieren kann und nicht so die große Ablenkung hat, weil da vielleicht auch nochmal so Potsch als Beispiel, da gibt es ja auch die ein oder andere Bar, also man kann die Zeit da auch anders verbringen als zu 100% fokussiert auf den Leistungssport und dann ist das vielleicht auch gerade auch ein Vorteil für das schon, dass es da wirklich nur diesen Fokus auf den Sport gibt.
Auf jeden Fall. Also man kann ja auch gut essen gehen. Also die haben ja 3-4 echt gute Restaurants, wo man natürlich auch recht günstig essen kann, wenn man das mit deutschen Verhältnissen vergleicht. Das ist auch ein bisschen verlockend. Und es gibt teilweise Zeiten und Tage. Es gibt hier so eine sogenannte Trout Farm. Die kennt man, wenn man so ein paar Läufer halt so verfolgt, bestimmt aus einigen Stories. Es ist ungefähr so 15 Minuten Fahrt entfernt. Und an bestimmten Tagen stehen dort locker frühe 30 Autos und wow. Dort sind Menschenmassen auf diesem Weg, weil Dahlström liegt halt, ja, wie ich schon gesagt habe, ist halt sehr hügelig. Es liegt halt an dem Berg sozusagen. Also man kann halt keinen flachen Dauerlauf machen und diese eine Trout Farm, das ist halt so eine Dirt Road, die einigermaßen flach ist. Also und dementsprechend kannst du dir vorstellen, wenn viele halt so 1 Kilometer Reps haben oder halt
ja.
irgendwelche Threshold Sessions, dass die dann halt alle dorthin fahren und eben ja, dort halt in riesengroßen Gruppen trainieren. Und da beschweren sich teilweise schon die Einheimischen, weil die mit ihren Autos nicht mehr durchkommen, weil die ganze Straße voller Läufer ist und aus allen möglichen Nationen. Das ist gerade jetzt hier im Januar extrem, dass hier so viele Leute dort rumrennen. Und ja, die meisten also haben natürlich immer ihre intensiven Tage an den gleichen Tag gelegt und dementsprechend häuft sich das dann halt auch immer.
Wird es dann da voll. Du hast es auch vorhin schon angesprochen, du bist jetzt seit 2 Wochen vor Ort. Wie lange bleibst du noch in Südafrika?
Ich bin noch 2 Wochen hier, also genau 4 Wochen bin ich jetzt im Januar hier. Komme dann am 29.01. wieder zurück und laufe dann am 31. in Erfurt beim Erfurt Indoor Meeting mit als kleinen Saisoneinstieg für die Hallensaison. Aber
nimm uns mal so ein bisschen mit in die Trainingsinhalte, die momentan da auf dem Plan habt. Also ich denke, können wir vorstellen, die erste Woche oder die ersten Tage sind noch so ein bisschen zur Eingewöhnung in die Höhe und jetzt so nach Woche 2 bist du wahrscheinlich mitten im Trainingslager angekommen.
Ich war tatsächlich ja schon im November, Dezember hier, war dann über Weihnachten um die 3 Wochen ungefähr nochmal zu Hause und bin dann direkt am 1.1. wieder hierher gestartet. Dementsprechend bin ich halt so ein bisschen noch adaptiert gewesen.
Okay.
Und tatsächlich ging es für mich direkt eigentlich schon am ersten Tag los. Also klar, dass man jetzt nicht absolute Tempoläufe knallt, das ist sowieso jetzt nicht so oft der Fall, aber es geht auf jeden Fall schon recht zügig zur Sache. Man merkt zwar natürlich, dass man halt einfach noch ein bisschen braucht, dass der Körper noch nie voll da ist, aber im Vergleich zu früher, wo ich wirklich gefühlt die erste Hälfte des Trainingslagers Anpassung gemacht habe, geht es jetzt eigentlich direkt in das strukturierte Wochensystem. Das ist grundsätzlich von der Wochentagsgestaltung eigentlich Woche für Woche gleich, nur dass halt teilweise die speziellen Inhalte manchmal ein bisschen variieren. Aber so im Grundsatz, da ich ja jetzt halt auch mit einer Gruppe trainiere, soll man sich da halt schon recht schnell eigentlich in diese Struktur wieder einfügen, weil es gibt manche, die schon vor Silvester gekommen sind. Ich mit 2 anderen sind dann halt eben erst dann am 2.1. angekommen. Und so soll sich das Team dann natürlich auch schnellstmöglich wieder fügen. Und dementsprechend, ja, muss man halt, ist der eine Tag vielleicht mal ein bisschen früher. Aber wie gesagt, wir machen hier keine maximalen Intensitäten und übertreiben es. Dementsprechend ist das schon ganz gut möglich.
Also dann viel über Umfänge, wenn die Intensitäten noch nicht ganz so hoch sind?
Ja, also ich meine, man hat ja verschiedenste Möglichkeiten. Du kannst natürlich 20 Kilometer in einer Einheit machen oder du kannst halt 2x10 Kilometer am Tag laufen und du kannst halt auch ein bisschen ins Gym schon gehen und ein bisschen Krafttraining machen. Das ist ja jetzt nicht High Intensity, das ist mehr oder weniger einfach nur Joggen und halt einfach ein paar kleine Reize setzen. Ich meine halt eher intensive Tempolaufeinheiten, VO2-Max-Einheiten, vielleicht noch auf der Grasbahn, was halt wirklich viel Kraft zerrt und wo du halt natürlich auch viel Luft brauchst, also du vermehrt Luft halt brauchst. Du merkst schon, dass deine Herzfrequenz gerade in den ersten Tagen doch noch so ein bisschen schleppend ist, dass du halt sehr hoch pulsierst, aber das ist halt wirklich nur eine Frage der Zeit. Die ersten Nächte sind immer ein bisschen komisch, obwohl es nur 1 Stunde Zeitverschiebung ist, dass du auf einmal mitten in der Nacht munter und denkst so, okay, haben wir es jetzt schon früh um 7, da bist du auf einmal putzmunter. Das gibt sich aber recht schnell wieder.
Okay.
Zum Beispiel jetzt hier im Januar hatte ich das Problem, dass ich wie so einen kleinen Allergieschock hatte. Auf einmal hatte ich früh angeschwollene Lymphknoten und habe wahrscheinlich auf die Gräserpollen reagiert, weil hier ist halt Sommer. Also ist halt trotzdem nichts anderes wie zu Hause. Und daran denkt man natürlich jetzt in Deutschland nicht, aber das sind halt Sachen, ich habe daran auch nicht gedacht, aber ja, damit wird man auf einmal konfrontiert und das gehört halt irgendwo dazu.
Aber so, wenn du jetzt im Prinzip mal so deinen Trainingsplan aufschlägst, was stand da so, sagen wir jetzt von Montag bis Freitag in den letzten Tagen so grob auf dem Plan, dass du uns da mal so ein bisschen mitnimmst?
Genau, also jetzt ist es halt so, dass man sich schon so ein bisschen auf die Hallensaison natürlich vorbereitet. Also was heißt vorbereitet? Ich bin jetzt ein Typ, der eigentlich sehr, 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 sehr gut auf den anaeroben Bereich anspringt, sodass ich da jetzt nicht so tief im Training schon Wochen vorher eintauchen muss. Also wie gesagt, ich arbeite nach wie vor an meiner Grundlage vermehrt, weil ich davon einfach am meisten profitieren kann. Ich würde sagen, so am Wochenanfang geht es bei uns erstmal entspannt los mit einem kürzeren Dauerlauf, bisschen Kraft und dann am Nachmittag nochmal ein etwas längerer Dauerlauf. Dann Dienstag ist meistens so ein kleiner intensiverer Tag. Da waren wir zum Beispiel wieder in Ermelo, was ich schon gesagt habe, wo wir halt eine Stunde 40, eine Stunde 50 mit dem Auto hinfahren, wo halt ein richtiger Track ist. Also ist jetzt kein super guter Track, aber es ist immerhin eine Bahn und es ist kein Gras. Also da kann man schon qualitativ trainieren. Da haben wir halt im Endeffekt dann eine V2 Max Session gemacht, paar 400er und dann nochmal ein paar schnelle 200er hinten dran. Und das ist dann meistens noch kombiniert mit einem Dauerlauf, entweder davor oder halt eben dann danach, also am Vormittag oder am Nachmittag, je nachdem, wann wir halt dorthin fahren. Ist natürlich sehr anstrengend, gerade wenn du halt locker 3 Stunden im Auto sitzt, dann halt eine harte Einheit hast und dann noch einen zusätzlichen Dauerlauf. Aber ja, dafür haben wir dann halt am Mittwoch, also ich persönlich habe da nur einen Dauerlauf, keinen Long Run, aber so einen mittleren, würde ich jetzt mal sagen, und auch nochmal ein bisschen Kraft. Dann ist eigentlich wieder ein anstrengender Tag, so ein Double Threshold Day mit früh so ein paar Minuten Läufen auf dem Laufband und nachmittags dann halt eben ein paar, entweder 400ern oder ein paar Tausender, aber halt eben im Schwellenbereich, also jetzt nicht irgendwie, dass es da richtig anstrengend wird, sondern halt eher auf niedriges Laktat bedacht bis zur Dreiergrenze eben. Und ja, dann freitags eben mal ein bisschen Schnelligkeit, ein paar Sprints mit drin, auch wieder ein bisschen Kraft. Also der Kraftanteil ist für mich erstmal sehr, sehr, sehr neu inzwischen, aber verkrafte ich sehr gut und finde ich auch sehr wichtig, weil ich habe seitdem auch keine großen Schmerzen mehr, weil ich hatte immer mit meinen Knien Probleme, aber das juckt mich gerade eben gar nicht mehr, trotz der ganzen Belastungen oder Umfänge. Und ja, dann halt auch, ja, das halt wieder kombiniert mit einem kürzeren Dauerlauf, das ist eher so ein etwas qualitativer Tag, Kraft und Sprint. Samstag dann halt nochmal was Schnelleres, entweder nochmal auf der Bahn oder halt eben, ja, hier eben bei uns auf dieser Trout Farm eben. Und am Sonntag halt der obligatorische, bekanntliche Long Run. Und damit endet dann halt auch schon wieder die Woche und dann geht es wieder halt von vorne los. Und je nachdem, was jeder halt so braucht, sehen halt diese speziellen intensiven Tage dann halt ein bisschen anders aus. Aber so das Grundgerüst ist eigentlich fast immer gleich.
Kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen auf diese Threshold-Läufe eingehen? Weil ich glaube, also der Begriff taucht immer mehr auf, aber gerade für, ich sag mal, ehemaligen Kurzsprinter wie mich, ist es immer noch ein mittelgroßes Mysterium, dass du vielleicht da nochmal so ein bisschen genauer drauf eingehst. Was steckt dahinter? Wie misst man das am besten auch, dass man in dem Bereich bleibt? Mhm. Also wird das tatsächlich Blut die ganze Zeit, also Laktat gemessen oder geht es auch über andere Parameter, wenn man da im Training ist, dass du da vielleicht nochmal so ein bisschen einsteigst?
Also teilweise kann man das halt auch so ein bisschen an der Herzfrequenz sehen, da wir ja recht oft auch bei Leistungsdiagnostiken und so weiter sind. Da wird halt mit diesem Test eben, den man bei dieser Leistungsdiagnostik macht, bei dem Stufentest, auch natürlich die Herzfrequenz gemessen zu dem Laktat. Und da kriegt man natürlich auch gewisse Vorgaben mit, ab welcher Grenze oder welcher Zone man dann halt eben wahrscheinlich in den Bereich kommt von seiner Schwelle. Das wiederum kann aber in der Höhe auch komplett wiederum abweichen. Also ich habe teilweise viel niedrigere Herzfrequenzzahlen, als mein Laktat ist. Also mein Laktat ist teilweise höher als zu Hause, aber mein Puls ist viel niedriger als zu Hause. Und das ist halt auch der Grund, weshalb ich zum Beispiel diese Threshold-Sessions meistens auf dem Laufband mache. Einfach, weil ich es so besser kontrollieren kann. Es ist halt, egal wo man ist auf der Welt, es ist halt zumindest fast immer gleich, je nachdem natürlich, welche Höhe und welche raumklimatischen Bedingungen sind, aber es ist trotzdem genauer, wie als wenn du halt hier Regen, Wind, Wetter, Berge, was auch immer hast, da kannst du halt schnell mal überziehen. Und ich bin halt ein Typ, ich springe halt sehr, sehr schnell an, was das Thema Laktat angeht, deswegen kann es auch mal sein, dass ich mal ganz schnell bei 1,5 Laktat drüber bin, was natürlich dann schon wieder blöd ist, weil ich dementsprechend mir die Einheit irgendwo zerschossen habe, weil ich halt ich muss gar nicht undiszipliniert gewesen sein. Es kann halt einfach sein durch die äußeren Bedingungen. Und deswegen mache ich das zum Beispiel immer auf dem Laufband. Und seitdem ich das mache, macht mir das auch extrem viel Spaß. Also ich freue mich eigentlich sehr, sehr auf diese Tage, weil es für mich irgendwie wie so ein Spiel ist. Du trainierst halt, trainierst und hast halt so 2-3 Mal die Woche in den meisten Fällen halt dann eben so eine Einheit und siehst halt, wie du dich verbesserst im besten Fall. Und das ist halt wie so ein Spiel, weil du kriegst halt direkt, weil du halt ja dieses Laktat dann halt eben misst nach der Einheit, ein Feedback, wie du jetzt halt gerade warst. Also klar, das kann man auch am Puls sehen, aber das variiert natürlich immer so ein bisschen, ist auch ein bisschen tagesabhängig, aber das Laktat ist ja schon sehr aussagekräftig. Und wenn du halt um 0,2, 3, 4, 5 km/h dann halt schneller warst und siehst, okay, mein Laktat ist heute sogar niedriger als bei der letzten Einheit, dann siehst du halt, oh geil, ich habe wieder ein neues Level erreicht, es geht voran. Und das hat mir persönlich extrem viel Spaß gemacht, gerade in den Zeiten, wo ich halt auch viel alleine trainiert habe, macht es halt einfach Spaß, da einen Vergleich zu sehen, wie der Körper halt einfach Schritt für Schritt weiterkommt. Und allgemein dieses Training ist ja, anderen übersetzt halt Threshold-Schwelle, ist halt auf diese Grenze bezogen, die halt bei uns bei 3 Millimol sozusagen dann halt eben endet. Bis zu der Grenze sollte man ungefähr gehen. Man sollte jetzt nie weit unter 2 kommen, man sollte aber auch nie über 3 kommen. Also irgendwo zwischen 2 und 3 wäre halt da ganz gut. Und ja, das sollte man optimalerweise treffen. Klar, muss man halt erstmal grob wissen, wie das halt so läuft. Man braucht natürlich auch ein dementsprechendes Laktatmessgerät, was jetzt auch nicht gerade kostengünstig ist. Und auch diese Streifen, die man da jedes Mal verbraucht, die gehen ordentlich ins Geld. Also da sollte man schon in einem gewissen Leistungsstand sich befinden, um dieses Investment quasi zu tätigen. Aber ich kann sagen, es nutzen inzwischen so viele auf der ganzen Welt. Und seitdem so trainiert wird, sehe ich halt auch extreme Leistungssprünge, egal wo. Also da ist extremes Potenzial dahinter, weil man halt eben nicht wie früher teilweise nur mit einer Stoppuhr rennt und auf sein Gefühl hört, sondern halt wirklich konsequent im richtigen Bereich in seiner Zone läuft und sich halt wirklich Schritt für Schritt dadurch halt eben dann weiterentwickelt und halt nicht überzieht, weil jetzt gerade der eine Trainingspartner halt ein besseres Niveau hat und ich will da mithalten. Da kommt es halt immer zu Differenzen und das ist halt auch ein Punkt, wo halt so ein Laufband ganz cool ist, da kann man trotzdem mit seinem Partner nebenan laufen, obwohl der, keine Ahnung, vielleicht 1,5 km/h schneller läuft, aber man kann sich gemeinsam, ich sag mal, quälen und jeder läuft trotzdem in seinem richtigen Bereich.
Und das hat dann den größten Effekt auf die Grundlagenausdauer oder ist es dann eher in einem anderen Bereich, wo dieses Schwellentraining dann den Ausschlag gibt?
Ja, also ich würde schon sagen, dass es dann ein erweiterter Bereich ist. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass das jetzt schon hoch anstrengend ist oder dass es jetzt so der rote Bereich ist. Ich würde immer so sagen, so die normalen Dauerläufe, die man halt so eigentlich die meiste Zeit macht, das ist so, wenn ich das in eine Farbe einteilen könnte, so grün. Diese Schwellensachen, die sind dann so gelb und alles, was dann so darüber geht, sind dann so diese V2-Max-Einheiten, was dann so eher rot wird. Also da wird es dann schon ein bisschen ekelhafter, wo man sich dann auch mal quälen muss. Und dieses Threshold-Training ist so, ist jetzt nicht unbedingt wohlfühlen, je nachdem, was man natürlich für ein Niveau hat. Wenn man jetzt halt hier eine Pace von weit unter 3 Minuten laufen muss und noch nicht seine Schwelle hat, dann ist es natürlich dann auch dementsprechend anstrengend irgendwann, logischerweise. Aber da bin ich noch nicht. Für mich fühlt sich das eigentlich wie ein zügiger Dauerlauf an. Und ja, dementsprechend kann ich mich da auch aktuell noch drauf freuen.
Was machst du denn momentan bei den Trainingsumfängen und Belastungen für deine Regeneration? Weil das natürlich auch gerade in der Höhe unter den Bedingungen dann nochmal besonders in den Fokus rückt.
Ja, also was extrem wichtig ist, gerade hier in der Höhe und natürlich auch verbunden mit der Hitze, ist halt Trinken. Also jetzt nicht nur reines Wasser, sondern halt auch viel Elektrolyte, dass man halt gut hydriert ist, weil man halt natürlich auch dementsprechend viel ausschwitzt. Das ist halt besonders wichtiger, wenn ich jetzt mal den Vergleich zu dem normalen Training zu Hause ziehen muss, dann natürlich jeder für sich natürlich seine Ernährung, die er halt für richtig hält, gesund. Man hat natürlich teilweise gerade in der ersten Zeit durch die Anpassung einen sehr, sehr hohen Verbrauch halt auch, weil es natürlich für den Körper nochmal eine zusätzliche Anstrengung ist. Deswegen sollte man sich natürlich auch nochmal zusätzlich mit Carbs füttern. Ja, also so viel erstmal zur Ernährung. Gerade in der Anfangszeit ist es wichtiger, aber da gibt es hier eigentlich keine keine großen Probleme, dass man hier in die Unterversorgung kommt. Klar, wenn man zum Beispiel Veganer ist, dann hat man hier teilweise echt ein Problem, weil hier sehr, sehr viel alles fleischlastig ist. Die Rinder oder hier ist ja auch so eine große, es ist so ein großes Forellengebiet hier. Da gibt es natürlich viele regionale Produkte auch, was für die Fleischesser cool ist, was für Vegetarier und Veganer eher dann halt eher negativ ist, weil auch die Supermärkte bei weitem nicht dieses Angebot haben wie in Deutschland. Okay. Klar finde ich ja auch meine Hafermilch, aber ja, dann hört es halt schon auf, wenn du da halt irgendwie ein Joghurtprodukt suchst, was jetzt halt eben nicht von einer Kuh stammt. Da wirst du recht schwerfündig. Also das ist so ein bisschen hinterher, wenn ich das mit dem Leben zu Hause vergleiche. Ansonsten natürlich viel Schlaf. Also ich bin, glaube ich, einer der wenigen, die eigentlich nie Mittagsschlaf machen. Dann gibt es Leute, die jetzt jeden Tag 2 Stunden Mittagsschlaf machen. Also ich stelle da auch jetzt nicht meinen Rhythmus um zu dem Leben von zu Hause. Weil klar, ich könnte Mittagsschlaf machen, aber ich bin halt einfach so ein Mensch, der sehr aktiv ist und dann lieber halt die Zeit irgendwie produktiv verbringt. Und ja, so hart ist es nicht. Und die Option habe ich immer, wenn ich mich halt irgendwie müde oder schlapp fühle, dass ich mich mal mittags hinlege. Aber solange es auch so geht, ja, bleibe ich einfach munter, weil ich habe dann dementsprechend auch das Problem, abends schlafen zu gehen oder schlafen zu können. Und das ist mir tatsächlich wichtiger. Da gehe ich lieber so mal halb zehn ins Bett und schlafe halt bis um 7. Das ist mir teilweise echt wichtiger, als dann halt mal mittags sich halt hinzulegen und mal kurz zu ruhen, weil ich brauche dann auch immer erstmal wieder ein bisschen, um wieder zurück ins Leben zu kommen.
Ja, das kann ich.
Und ja, das erspare ich mir dann halt eingehend. Ja, ansonsten regenerationstechnisch wäre es halt nicht schlecht, wenn man halt einen Physiotherapeuten halt hier hat. Hier gibt es natürlich im Ort welche, aber wir haben jetzt unseren eigenen hier dabei. Und ja, ich mache halt gerne nochmal so ein paar Stretching-Einheiten, ein bisschen Faszientraining. Und ja, wie gesagt, durch dieses höhere Kraftvolumen, was ich jetzt habe, ist das halt natürlich auch eine sehr, sehr gute Form zur Prävention, halt eben um mögliche Schmerzstellen eben gar nicht erst auftreten zu lassen, sondern halt eben um dauerhaft strong zu sein und halt eben, ja, sowas halt dann direkt zum Gehen.
Würdest du sagen, dass so das Thema Krafttraining im Laufbereich häufig noch unterschätzt wird, dass das noch viel mehr da auch mit ins Training eingebunden werden sollte? Weil du jetzt auch davon sprichst, seitdem du das intensiver machst, weniger Knieprobleme hast?
Ich denke schon, dass das halt auf jeden Fall zu wenig genutzt wird. Also es hängt natürlich auch teilweise wirklich viel am Trainer. Also mein bisheriger Trainer hatte immer die Philosophie, dass mich das schwer macht, nicht als Läufer ja leicht sein soll. Also es gibt natürlich unterschiedliche Typen. Ich bin halt eher so der athletische Typ, der sehr, sehr gut auf Krafttraining anspringt. Wenn man das aber natürlich mit viel Laufkilometern mischt, beziehungsweise das Krafttraining halt wirklich nur antippt, dann ist das natürlich jetzt nicht so, wie es, wenn man jetzt hier Maximalkraft macht oder hier zig, 100 Wiederholungen. Ich würde sagen, die Dosis macht es irgendwo, aber ich merke schon, dass ich mich echt stärker fühle. Also jetzt nicht nur rein, was jetzt so die Schmerzstellen angeht, sondern halt auch so, was den Laufstil angeht. Also dass es extrem unterstützend ist, gerade wenn man natürlich viel läuft, wirst du auch irgendwann müde und dann wird man schluderig und hängt dann halt ein bisschen durch, also was ja auch voll normal ist. Und umso stärker man dann halt eben aufgestellt ist, kann man dann halt eben weiterhin gut qualitativ technisch laufen.
Ja, das kann ich mir auch als Sprinter gut vorstellen, dass das auch im Laufbereich, wenn man es nicht übertreibt, den einen oder anderen Benefit mit sich bringt. Eckart, ja. Eine Sache, die ich bei mir im Skript aber auch noch draufstehen habe und mir auch markiert habe, ist der Podcast, den du vor einiger Zeit an den Start gebracht oder ist dein Podcast, den du vor einiger Zeit an den Start gebracht hast. Vor 2 Jahren, als wir uns unterhalten hatten, gab es den noch nicht, aber magst du da vielleicht mal so ein bisschen was unseren Hörerinnen und Hörern zu erzählen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich, also meine Beweggründe dazu waren, dass ich ja nun schon seit einigen Jahren auf Instagram und allgemein in den sozialen Medien ja recht aktiv bin und immer wieder mir selber halt einfach aufgefallen ist, wie untransparent das Ganze eigentlich ist. Also man sieht halt immer nur Bilder oder halt irgendwie kurze Videos, die aber nicht gerade viel aussagekräftig sind. Und man sieht mich zwar, aber es wird bei Weitem nicht natürlich das vermittelt, wer ich überhaupt bin, was ich überhaupt mache. Es ist halt sehr, sehr oberflächlich. Ja. Und das war für mich dann halt irgendwo der Grund zu sagen, gerade eben durch diverse Auftritte oder teilweise mache ich auch so ein bisschen Laufcoaching oder erzähle ein bisschen Sachen über mich und Wettkämpfe, Karriere, was auch immer alles. Umso älter und erfolgreicher man wird, umso gefragter ist man ja irgendwo. Und da habe ich halt wirklich gemerkt, wie interessiert die Leute halt einfach sind, was die für Geschichten hören wollen, was ich eigentlich zu erzählen habe. Weil das sind halt alles Dinge, die wirst du nie erfahren, wenn ich hier in Südafrika jeden Tag hoch und runter renne und ein paar schöne Bildchen von hier poste und mal ein kurzes Reel mache, wie ich halt hier auf der Bahn laufe. Das erfährt kein Mensch. Und das war für mich dann irgendwie der Grund zu sagen, hey, eigentlich ist es jetzt nichts Neues. Also inzwischen machen so viele Podcasts. Ich bin jetzt eigentlich nicht so der Typ, der da irgendwie so unbedingt drauf aufspringen musste. Aber ich dachte, hey, wieso nicht? Es gibt mir mehr Authentizität. Ich kann den Leuten halt einfach ein bisschen mehr über mich erzählen. Auch von Sachen, die teilweise nichts mit dem Sport zu tun haben. Zum Beispiel, was Sponsoren angeht oder was man halt noch machen kann, um sich den Sport überhaupt zu finanzieren, was auch immer. Das sind halt alles Sachen, die ich über die Jahre gelernt habe, mir hart erarbeitet habe und wo ich halt einfach mir gesagt habe, hey, das kann vielleicht echt viel interessieren und das will ich nicht meinen ganzen Feed zumüllen, dass ich halt hier das hier schnell runterstotter, ja, und keine Ahnung, mir hier übelst den Kopf mache, sondern einfach so rein raus aus dem Leben das halt erzähle, gemeinsam mit meiner Freundin, die so ein bisschen den Moderationspart da übernimmt. Und ja, ganz im Hintergrund laufen da auch noch so ein paar kleine andere Projekte, die natürlich gerade in so harten Trainingsphasen ein bisschen pausieren, die ein bisschen auf die Themen, die ich gerade schon so angesprochen habe, so ein bisschen drauf eingehen. Ganz grob vielleicht so Thema Coaching eventuell, die natürlich auch sehr zeitintensiv sind, wo man natürlich das Equipment auch braucht und wo natürlich solche Medien wie so ein Podcast da auch teilweise echt gute Werbemittel sind, beziehungsweise einfach aus meiner persönlichen Erfahrung da halt gute Inputs geben kann. Und
ja, du hast halt mit einem Podcast einfach nochmal, du hast ja mit einem Podcast einfach nochmal viel mehr Raum, viel mehr Möglichkeiten, einfach von dir zu erzählen, von den Trainingsinhalten und wie du gesagt hast, ein 20 Minuten, 30 Minuten Interview oder eine 30 Minuten Folge in ein Reel zu packen oder eine Story, das funktioniert so nicht. Und da ist dieses Medium natürlich wirklich hervorragend für geeignet. Deswegen jetzt noch die beiden wichtigsten Fragen. Wie heißt dein Podcast genau und wo kann man ihn überall finden?
Ja, der heißt KB7, hinter den Kilometern. Und den kann man eigentlich auf soweit allen Streaming-Plattformen finden, also hauptsächlich Spotify, dann Apple Music, ich glaube sogar auf Amazon. Ja. Ich glaube, das sind somit die größten. Also ich wollte jetzt nicht jeden einzelnen kleinen Podcast, ich glaube, die meisten sind auf Spotify unterwegs und Apple Music. Und man hat ja auch recht gute Insights, wo man das sehen kann. Und das ist so 90% Spotify, von daher, also bei mir zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, es ist schon, also nicht, es ist nicht ganz so ausgeprägt, aber Spotify ist natürlich, was Podcasts angeht, der größte Player. Und auch da gibt es die meisten Möglichkeiten, auch nochmal auf den eigenen Podcast aufmerksam zu machen. Deswegen.
Ja. Also sehr professionell, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also ja, dieses ganze Interface und so, das ist schon sehr benutzerfreundlich.
Deshalb werde ich dazu aber auch nochmal einen Link in die Shownotes reinpacken, dass man deinen Podcast dann auch direkt mit einem Klick findet. An dieser Stelle, Karl, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit jetzt auch abends nach einem harten Tag für unsere Folge genommen hast. Ich drücke dir an der Stelle auch schon mal ganz fest die Daumen für den 31.01. Da geht's los mit der Saison 2025.
Richtig, laufe ich in Erfurt nochmal. In Erfurt starte ich rein. Es wird keine große Saison, keine Angst. Ich will jetzt hier nicht großartig mich auf der Mitteldistanz austoben. So ein kurzer Abstecher, ein kleiner Reiz und dann geht es eigentlich schon wieder direkt, ins Training für die Sommersaison.
Ach, dann geht es das dritte Mal im Prinzip innerhalb von einem Jahr.
Also es ist schon eigentlich so weit geplant, dass ich wieder herkomme. Und als Hindernisläufer ist die Hallensaison jetzt nicht so wichtig. Ja. Es macht mir trotzdem Spaß, mal ein paar Mittelstreckler zu ärgern und zu zeigen, hey, mich gibt's auch noch. Aber primär ist der Fokus natürlich auf den Sommer. Und die Sommersaison ist sehr lang. Und deswegen verbringe ich auch noch mal viel Zeit hier, um halt wirklich, wie schon gesagt, ein gutes Fundament zu bauen, um dann halt eben bis September durchhalten zu können.
Richtige Höhenkette. Also im Prinzip Paradebeispiel für sowas.
Richtig, kann man so sagen.
Dann für die kommenden zwei Wochen noch alles Gute und ja, vielleicht hören wir uns noch ein weiteres Mal in diesem Jahr.
Sehr gerne. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke dir.
Und das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge vom Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Die Links zu Karls Instagram-Seite und natürlich auch zu seinem Podcast packe ich mit in die Shownotes. Und wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst gerne einen Kommentar bei Spotify, abonniert den Podcast und bewertet ihn. So helft ihr auch anderen, den Podcast leichter zu finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.